Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Politik trifft Logistik, ein Podcast der DVZ.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören heute eine neue Folge des DVZ-Podcast Politik trifft Logistik. Heute geht es um Spedition und Logistik mit Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV, Bundesverband Spedition und Logistik. Hallo, Herr Huster, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und in das Büro der DVZ in der Bundespressekonferenz gekommen sind.
Hallo, Frau Landwehr, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sie hatten letztlich Ihre Mitglieder gefragt, für welche Antriebsart, welchen LKW Sie sich entscheiden. Die Befragung haben Sie zusammen mit der Dena gemacht und während der IAA-Nutzfahrzeugmesse vorgestellt. Gern möchte ich mit Ihnen über die Ergebnisse und Ihre Schlüsse sprechen, die Sie daraus gezogen haben. Außerdem befinden wir uns ja gerade in den Haushaltswochen. Am Mittwoch steht der Verkehrsetat auf der Tagesordnung im Haushaltsausschuss. Was erwarten Sie? Und dann machen sich schon die ersten Vorboten für den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr bemerkbar. Was wird im Verkehrssektor die Hauptaufgabe für die nächste Bundesregierung sein? Mein Name ist Susanne Landwehr. Ich bin Hauptstadtkorrespondentin der DVZ und schreibe über alle Facetten der Güterverkehrspolitik. Aber nun zur Marktumfrage und die Antriebswende. Herr Huster, wie ist angesichts der schlechten konjunkturellen Lage die Stimmung unter Ihren Mitgliedern?
Ja, unsere Mitgliederstruktur ist ja sehr heterogen. Sie ist einerseits geprägt von großen, global agierenden Logistikunternehmen mit Konzernstrukturen und reicht über größere inhabergeführte Speditionshäuser, die logistische Mehrwertdienste anbieten, sowie Stückgutkooperationen bis hin zu KMU, die See- und Luftfrachtgeschäfte betreiben, den kombinierten Verkehr und natürlich den Lkw-Verkehr mit eigenen Flotten. Und deshalb ist die momentane Bewertung des wirtschaftlichen Erfolgs punktuell auch etwas unterschiedlich, aber übereinstimmend darf man wohl sagen, dass die eher negativen Perspektiven für das kommende Geschäftsjahr, die selbst jetzt von der Bundesregierung ja nach unten korrigiert wurden, eine einheitliche Einschätzung. In der Speditions- und Logistikbranche ist der Geschäftsklimaindex bei der aktuellen Befragung zum vierten Mal in Folge stark gefallen. Die Unternehmen beurteilen die aktuelle Geschäftslage erneut deutlich schlechter und nehmen auch ihre zukünftigen Geschäftserwartungen nochmal zurück. Der Wirtschaftsstandort Deutschland gerät immer stärker unter Druck. Das ist, glaube ich, unstrittig. Er leidet unter hohen Energiekosten, einem hohen Transformationsdruck bei gleichzeitig ausbleibenden Investitionen, hohen Bürokratielasten und einer wachsenden Import- und Exportschwäche. Und das kann nicht ohne Auswirkungen auf die Logistik bleiben.
Bei wem läuft es denn etwas besser, bei Ihren Mitgliedern?
Ja, das sind eigentlich diejenigen Unternehmen, die in der Logistik tätig sind. Also Kontraktlogistik, Warehousing sind potenziell noch die besseren Geschäftsfelder. Die reinen Transportdienstleister kämpfen einen sehr, sehr viel stärkeren Kampf.
Und die, bei denen es gut läuft, haben Sie da das Gefühl, die fürchten auch so ein bisschen darum, dass es dann einfach konjunkturell auch nochmal schlechter gehen kann?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also einheitlich sind die negativen Geschäftserwartungen für die kommenden Monate, vielleicht sogar für die Jahre. Die nach unten korrigierte Wachstumsprognose, es ist ja gar keine Wachstumsprognose, es ist ja ein D-Wachstum, sorgen natürlich für eher schlechte Stimmung in den Häusern.
Warum haben Sie denn Ihre Mitglieder befragt, jetzt genau zu diesem Zeitpunkt?
Also unsere Umfrage zielte ausdrücklich nicht auf die Einschätzung der konjunkturellen Lage, sondern sie beschränkte sich allein auf den Straßengüterverkehr. Und hier wollten wir herausfinden, welche Gründe für einen Antriebswechsel, in welchen Zeiträumen und mit welchen Technologien sprechen und was Hürden und Hindernisse sein könnten. Wir haben die Umfrage, wie Sie sagten, zusammen mit der Deutschen Energieagentur gemacht, um eine breite repräsentative Basis zu erreichen. Die haben wir auch erreicht.
Und was waren Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, also es waren verschiedene Erkenntnisse, die wir daraus ziehen konnten. Eigentlich das Erwartbare, darunter die Verfestigung unserer Vermutung, dass die stark angewachsene CO2-Bepreisung, zum Beispiel durch die Lkw-Maut, eher weniger Einfluss auf die Investitionsentscheidung haben. Nur 27% haben angegeben, dass steigende CO2-Preise als Grund für Überlegungen für einen Umstieg sind, während 86% sagten, dass es wichtig sei, perspektivisch die zukünftige Marktposition zu festigen, also zu investieren, um zukünftigen Kundenerwartungen zu entsprechen. Und das werten wir als ersten Schritt in Richtung einer CSR-Strategie.
die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen.
So, und für mehr als die Hälfte war allerdings die staatliche Anschaffungsförderung ein wesentlicher Impuls. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass etwa ein Fünftel in der staatlichen Anschaffungsförderung allein einen zu geringen marktwirtschaftlichen Nutzen sahen. Das heißt also, marktstrategische Überlegungen überwiegen, aber entscheidend bleibt, dass Investitionen auch gefördert werden. 65% der Befragten haben eine grundsätzliche Bereitschaft für Investitionen erkennen lassen. Und bei 3/4 dieser Gruppe überwiegt der E-Lkw. Aber jetzt kommt das vielleicht Bemerkenswerteste. Lediglich 22% haben konkrete Investitionsstrategien. Und das für einen recht langen Zeitraum, nämlich von 7 Jahren. Der Grund, so deuten wir es, ist die fehlende politische Roadmap. Um die CO2-Emissionen schnell zu senken, bauen deshalb fast 80% der Befragten auf alternative Kraftstoffe.
Also wenn Sie sagen, nur 22% haben wirklich konkret vor, ein E-Lkw anzuschaffen?
Nee, das ist falsch.
Nein?
Das ist eine falsche Interpretation. Wir haben gesagt, 22% haben eine langfristige Investitionsstrategie überhaupt für Alternativen. Mhm. Also es bezieht sich jetzt nicht auf
E-Lkw. Also auf Wasserstoff, E-Lkw.
Genau, okay. Für Alternativen.
Die CO2-Maut, wenn Sie sagen, die hat eigentlich keine Lenkungswirkung, beziehungsweise Ihre Mitglieder sagen, die hat für Sie keine Lenkungswirkung. Aber die Politik sagt ja immer, wir brauchen die CO2-Maut, das hat die Lenkungswirkung. Also da gibt es ja einen Wahrnehmungsgap. Mhm. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist in der Tat die Wahrnehmung der Politik, steht der Aussage unserer Mitgliedsunternehmen in dieser Umfrage diametral entgegen. Es ist so, dass die CO2-Maut EU-rechtlich verabschiedet wurde, eingeführt werden musste und man muss natürlich auch eine triftige Begründung haben. Ich glaube, aus der Umfrage lässt sich auch nicht ablesen, dass CO2-Preise per se keine Lenkungswirkung haben, aber es fehlen ja momentan die Alternativen. Wohin soll gelenkt werden? Auf die Schiene? Schwieriges Thema. In alternative Antriebe, deshalb schwieriges Thema, weil sie noch sehr teuer sind, weil die Infrastruktur fehlt. Und deshalb sagen Unternehmen, wenn wir das jetzt machen, machen wir es nicht, um dem hohen CO2-Preis aus dem Weg zu gehen, sondern wir versuchen uns für die zukünftigen Märkte zu positionieren, weil wir eben Kundenerwartungen entsprechen wollen und weil wir auch nicht die Letzten in diesem Geschäft sein wollen.
Das heißt, Sie wissen das jetzt von Ihren Mitgliedern. Sie gehen jetzt mit diesem Ergebnis nämlich einmal zur Politik. Wie argumentieren Sie denn? Oder haben Sie das Gefühl, Sie sind eh schon am Ende Ihrer Argumentation, weil Sie eigentlich alles auch schon mal gesagt haben?
Es ist im Grunde schon alles gesagt. Und die Themen Technologieoffenheit und zu hohe Anschaffungskosten und fehlende Infrastruktur sind ja fast schon zu Buzzwords mutiert. Also es ist ja alles platziert und ist auch jedem klar. Genau diese politische Roadmap, von der ich eben sprach, die müsste eigentlich überarbeitet werden oder eigentlich müsste sie erst auch mal richtig entstehen. Wichtig aus unserer Perspektive ist, dass Politik offen gegenüber jeder Technologie und Maßnahmen sein muss, die den Einsatz von fossilen Treibstoffen reduzieren, anstatt populistisch und ohne Lenkungseffekte die Straße durch eine höhere Maut zu bestrafen und einseitig eine Technologie zu diktieren. Für die riesigen Bestandsflotten, und das ist unser Hauptargument, müssten alternative Kraftstoffe steuerlich angereizt werden, und zwar jetzt, und zwar schnell. Das jetzt vorgelegte E-Fuels-Only-Gesetz wird diesem Anspruch auch nicht so richtig gerecht.
Mhm. Weil?
Weil sie nur synthetische Kraftstoffe steuerlich anreizen will und die Kraftstoffe biogenen Ursprungs hier nicht berücksichtigt
also
sind.
Also HVO, LNG, CNG.
So ist es.
Aber in Ihrer Umfrage war es ja so, dass auch die Unternehmer sagten, na, LNG und vor allem CNG steht für sie gar nicht mehr ganz oben auf der Agenda bei der Anschaffung. Liegt das daran, dass das Marktumfeld jetzt nicht stimmt?
Ja, es sind, glaube ich, auch schlechte Erfahrungen der Vergangenheit. Da gab es ja auch eine sehr uneinheitliche Linie in der Politik. Erst hat man gefördert, dann riss der Förderstrom abrupt ab. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein schlechtes Image, was auf den Gas-Lkw landet. Wir haben im Nachgang allerdings bei der Besprechung dieser Umfrage aber auch festgestellt, dass diejenigen, die heute Flotten mit CNG und LNG betreiben, auch recht zufrieden sind damit. Und auch da sagen wir, auch da haben wir einen CO2-Vorteil, den wir nicht mehr über die Preise, also über die Maut, positiv einpreisen können. Aber auf der anderen Seite hat es einen CO2-Effekt, wenn auch nicht den höchsten. Und wir werden bei dieser Technologie auch bleiben. Aber für die Anschaffung neuer Fahrzeuge sieht es da eher düster aus.
Das heißt, eigentlich ist der Markt kaputt.
So kann man es sagen.
Ja. Und da ist auch gar nichts mehr zu drehen, weil Ich meine, diese ganze Diskussion über CNG, LNG, Mautbegünstigung, dann wurde sie wieder abgeschafft, der Markt zieht mit, der Markt zieht sich wieder zurück. Haben Sie da überhaupt noch eine, sehen Sie da noch eine Chance in dieser Technologie, dass das sozusagen wieder eingeführt wird, weil der Druck, die Klimaziele zu erreichen, ja sehr hoch ist und mittlerweile auch viele sagen, naja, wir müssen eigentlich alles nutzen, um weniger CO2 im Verkehr auszustoßen.
Sie sagen, es ist also wünschenswert, und das habe ich ja gerade versucht zum Ausdruck zu bringen, wäre, dass sämtliche Maßnahmen, die zu einer CO2-Reduzierung beitragen könnten und die auch jetzt zu einer CO2-Reduzierung beitragen könnten, dass man diese nutzt. Und da gehört eben auch der Gas-Lkw dazu, aber eben auch HV100. Da wäre auch eine Perspektive für längere Fahrzeugeinheiten. Das ist ja auch ein schwieriges Thema auf europäischer Ebene wichtig. Also es ist ein bisschen unverständlich aus der Perspektive der Unternehmen, die sich jetzt schon engagieren, dass die Maßnahmen, die eben nicht in das Kalkül der Bundesregierung, das ist eben im Vordergrund steht, E-Lkw und Wasserstoff-Lkws passen, dass die so wenig berücksichtigt werden und auch eigentlich totgeredet werden von der Politik, zumindest bei Teilen der Politik.
Das heißt, Sie dringen auch nicht durch, weil Sie sprechen ja sehr viel mit Politikern und versuchen ihre Positionen hier im politischen Berlin bei den Politikern unterzubringen. Haben Sie das Gefühl, da bewegt sich irgendwas oder ist einfach da das Ende der Fahnenstange erreicht?
Also bislang hat sich nichts bewegt, das ist richtig. Da sind die Positionen auch je nach politischer Parteienfärbung auch stark gefestigt. Aber ich glaube, dass die Bundesregierung, wenn sie jetzt für das letzte Jahr ihrer Amtsführung noch Erfolg haben will, auch sich hier bewegen sollte. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt ja auch immer, er möchte von CO2-Zielen nicht abweichen. Das ist für ihn wichtig bei allen Ansprüchen, die die Wirtschaft hat. Aber dann sollte er hier auch, glaube ich, Farbe bekennen und sagen, dann muss ich auch jede Chance nutzen zur CO2-Reduzierung, die sich jetzt bietet. Möglicherweise sieht es in 5, 6, 7 oder 10 Jahren auch ganz anders aus.
Ich möchte hier einmal eine ganz kurze Pause machen.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder. Sie haben sich letztlich zusammen mit zwei weiteren Verbänden an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt in einem Brief. Was war denn Ihre Botschaft? Was möchten Sie von ihm?
Ich weiß nicht, welchen Eindruck der Minister von der IAA Transportation, die ja kürzlich stattfand, mitgenommen hat. Aber offensichtlich haben die Mahnungen der VDA-Vertreter, wie schwierig es mit der E-Mobilität zurzeit ist, dazu geführt, dass er unmittelbar im Anschluss zu einem weiteren Autogipfel eingeladen hat. Und mal unabhängig davon, dass es hier keine wesentlichen Ergebnisse gegeben hat, blieb das Nutzfahrzeug erneut außen vor. Und man kann das Vorhaben der Bundesregierung, den Verkehr schnell zu dekarbonisieren, doch wohl kaum noch ernst nehmen, wenn bei den zu treffenden Maßnahmen der Lkw, der ein Drittel der Emissionen im Verkehr verursacht, bei einem solchen Gipfel unberücksichtigt bleibt. Hier müssen zusammen mit dem Verkehrs- und Finanzministerium klare Leitplanken für einen grünen Finanzierungskreislauf nach unserer Perspektive, grünen Finanzierungskreislauf Straße geschaffen werden, also quasi ein Return on Investment in öffentliche Förderung für Planungssicherheit beim Strompreis und für eine Reform der Kraftstoffbesteuerung entstehen.
Auf den Finanzierungskreislauf Straße möchte ich gleich nochmal eingehen, aber so Ihre Botschaft ist möglicherweise angekommen, aber haben Sie eine Antwort erhalten von Habeck bisher?
Na, das Schreiben ist noch keine 14 Tage alt und wir haben bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Hoffen Sie drauf?
Ja.
Glauben Sie, dass sie kommt?
Eine Antwort wird bestimmt kommen.
Okay.
Ob wir damit zufrieden sind, ist eine andere Sache.
Sie hatten ja auch in dem Brief darum gebeten, dass ein Industriestrompreis, also wenn er für die Industrie gelten soll, dass er eben auch für die Logistik gelten soll. Was bezwecken Sie damit oder was würde das der Branche bringen?
Naja, zunächst einmal für jede Alternative, die zukünftig auf den Markt kommt, sind am Ende ja die TCO, also die Total Costs of Ownership, entscheidend. Das ganze System muss sich rechnen. Es bringt ja nichts, Alternativen zu schaffen, die sich wirtschaftlich nicht rechnen. Dann muss man den Betrieb einstellen. Deshalb ist eine der Komponenten neben der Anschaffung, dem Anschaffungspreis für alternative Lkw, auch die Frage, wie hoch sind denn die Energiekosten für den Betrieb dieses Lkws, welche Energie man auch dafür verwendet. Und wir möchten einfach nur darauf hinweisen, dass der mutmaßliche Strombedarf, wenn wir die gesamten Flotten in Europa dekarbonisieren und elektrisch oder Wasserstoff, wie auch immer, also elektrisch angetrieben betreiben, dass der Strombedarf so gigantisch sein wird, dass man auch eine Verlässlichkeit bei der Strompreisentwicklung braucht. Mir ist natürlich bewusst, dass auch der Ölpreis schwankt und dass es hier auch Spitzen gab, die der Branche sehr schwer zu schaffen gemacht haben. Aber wenn man mit bestimmten Branchen über einen Industriestrompreis spricht, um die Standortstabilität herzustellen, dann muss man nach unserer Auffassung auch den Straßengüterverkehr in solche Gespräche mit einbinden. Denn der, wie gesagt, wird auch einen Strombedarf haben, der gigantisch sein wird.
Aber Industrie, Strompreis und Förderung bedeutet ja auch wieder Geld vom Staat an die Branche. Ist das realistisch im Moment?
Also Industriestrompreis heißt ja nicht zwingend Förderung an die Branche. Das heißt natürlich, dass auch Netzentgelte und das System der Netzentgelte vielleicht einmal überprüft werden muss. Ich bin da kein Fachmann auf dem Gebiet. Aber es scheint ja auch so zu sein, dass diese Nutzerentgelte auch das Problem zurzeit sind. Selbstverständlich, ich spreche für einen Wirtschaftsverband und als Wirtschaftsverband steht Subvention nicht an oberster Stelle, sondern eher Marktmechanismen. Das ist uns auch schon bewusst. Aber sie werden angesichts der wirklich dünnen Margensituation, auch zurzeit der dünnen Margensituation, es nicht schaffen können, einem Unternehmen Kapital aus den Rippen zu leiern, das es quasi nicht hat. Und deshalb muss es eine Anschubfinanzierung geben. Man kann das Ganze degressiv, auch zeitlich degressiv aufbauen. Aber wenn wir jetzt hier nicht Geld in die Hand nehmen und auch öffentliches Geld in die Hand nehmen, fürchte ich, wird es bei dem Status quo bleiben. Und das heißt, dass alternative Antriebe im Promillebereich zurzeit unterwegs sind. Da wird sich auch absehbar nichts dran ändern. Da kann sich auch die Automobilindustrie verbiegen, wie sie wollen. Sie wird die Preise ja auch nicht reduzieren können bis zu einem gewissen Maß.
Anschubfinanzierung, gutes Stichwort für den Übergang zum Bundeshaushalt 2025. Also 2024 war das Haushaltsjahr ein Desaster. Das Bundesverfassungsgericht hat einen großen Teil des Transformations- und Klimafonds gekippt. Nun fehlen wichtige Mittel, unter anderem für den Straßengüterverkehr. Im Bundeshaushalt 2025, der nun gerade im Bundestag verhandelt wird, sieht es nicht besser aus. Sehen Sie denn bei den Finanzen noch Spielraum zugunsten des Straßengüterverkehrs?
Ja, schwieriges Thema, aber natürlich nur, wenn bei Festhalten der Schuldenbremse anders priorisiert wird. Sie beziehen Ihre Frage aber nur auf die Straßeninfrastruktur oder auf das Gesamtsystem Straße. Das heißt Infrastruktur und, ich muss nochmal neu anfangen. Mhm. Natürlich nur, wenn bei Festhalten an der Schuldenbremse anders priorisiert wird. Aber Sie beziehen Ihre Frage nur auf die Straßeninfrastruktur, so habe ich Sie verstanden. Oder beziehen Sie sie auf das Gesamtsystem Straße, das heißt Infrastruktur und Ihre Nutzer, die sich ja einem gewaltigen grünen Transformationsprozess unterziehen müssen. Jeder Spielraum im Haushalt muss im Rahmen einer umfassenden Konsolidierung genutzt werden. Es muss ja auch ein immenses öffentliches Interesse am Gelingen dieses Prozesses geben.
Genau, es gibt ein großes öffentliches Interesse, aber trotzdem wird ja unheimlich viel darüber gestritten und es gibt keine klare Linie in der Politik. Mhm. Und das, was Sie sagten, es gibt keine klare Roadmap. Das würde ich ja eigentlich erwarten, wenn man sagt, Straßengüterverkehr erträgt unheimlich viel zu den CO2-Emissionen bei und man müsste irgendwas tun. Oder der Straßengüterverkehr ist immens wichtig für die Versorgung des Landes. Eigentlich müsste man den viel mehr im Blick haben. Also, und das müsste sich auch im Haushalt widerspiegeln.
Ja, also deshalb auch unser Schreiben an Habeck, weil wir geglaubt haben, dass wir mit dem BMDV, die unsere Position ja auch kennen, das verankert haben. Aber offensichtlich setzt man sich im Kabinett da nicht stark genug durch. Deshalb muss auch der Bundeswirtschaftsminister begreifen, dass er zum Erhalt der Wertschöpfung auch den Straßengüterverkehr fördern muss, wenn er CO2 aufgestellt werden muss. Es geht nicht um Subventionen des Straßengüterverkehrs per se, sondern es geht darum, die Transformation mit zu finanzieren. Deshalb fragte ich ja gerade, ob das die Straßeninfrastruktur nur Gegenstand Ihrer Frage ist oder das Gesamtsystem.
Das Gesamtsystem natürlich.
Genau, das Gesamtsystem Straße, das eben auch die Förderung für den Umstieg auf Alternativen einschließt. Sie haben mich gefragt, ob ich noch Spielraum sehe. Also das kann ich schwerlich beurteilen. Natürlich muss konsolidiert werden. Es muss natürlich woanders Abstriche gemacht werden. Konsolidieren heißt, wie in jedem bei jedem ordentlichen Kaufmann, er muss überprüfen, wo er Geld verschwendet und wo er Geld einsparen kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann muss natürlich eine Priorisierung stattfinden. Mir ist natürlich bewusst, in dem Moment, wo wir beide uns jetzt hier unterhalten, gibt es sicherlich auch ein Gespräch über die Verteidigung, über das Gesundheitswesen, über die innere und äußere Sicherheit und über andere Themen, die auch alle prioritär zu behandeln sind. Aber nach diesem Konsolidierungsprozess, die Priorisierung und deshalb unser Appell an den Wirtschaftsminister, den Straßengüterverkehr und damit meinen wir auch die gesamte Logistik, nicht außer Acht zu lassen und zu verstehen, dass man hier dem Wirtschaftsstandort noch mal mehr den Stecker zieht, wenn der Verkehr, die Infrastruktur und die Transformation nicht richtig laufen.
Sie fordern in dem Brief die Wiedereinführung des Finanzierungskreislaufs Straße. Und im Moment arbeitet ja auch die CDU darauf hin. Für wie realistisch halten Sie es, dass die Politik der Ampel in dieser Frage wieder rückgängig gemacht wird?
Also die Politik der Ampel wird sich in dieser Legislatur schwerlich wohl nicht mehr ändern lassen, fürchte ich.
Ich meine dann auch sozusagen danach, dann sozusagen mit einer möglicherweise neuen Regierung.
Ja, ja, und ob die CDU mit welchem Koalitionspartner auch immer dies Realität werden lässt, müssen wir auch mal abwarten. Auch eine CDU-geführte Bundesregierung hätte die CO2-Maut eingeführt, die aus EU-rechtlichen Gründen ja eingeführt werden musste. Auch wenn sie sich heute aus der Opposition heraus selbst zum Anwalt der Transportunternehmer stilisiert.
Und ist es überhaupt sinnvoll?
Volkswirtschaftlich sinnvoll ist es, in eine leistungsfähige Infrastruktur zu investieren und auch dort Schwerpunkte zu setzen, wo die höchste Verkehrsleistung erbracht wird. Und das ist und bleibt nur mal die Straße. Tun wir das nicht, würde sich auch der Abwanderungstrend von Wertschöpfung in andere Länder verstärken. Infrastruktur ist nun mal standortentscheidend für die funktionierende Einbindung in das internationale Wirtschaftssystem. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, wandert die Wertschöpfung ab, aber der Verkehr bleibt. Deutschland würde dann mehr und mehr zu einem staugeplagten Transitland werden.
Und der DSLV vertritt auch Spediteure, die Schienenlogistik anbieten. Was sagen die denn, wenn das Geld jetzt wieder mehr in die Straße fließen soll? Im Moment ist es ja so, dass sozusagen die ungefähr 15 Milliarden, die eine Hälfte geht in den Straßengüterverkehr, besonders in die Straße, in Straßeninfrastruktur. Die andere Hälfte geht in die Schiene, ungefähr zu 80%, der Rest halt in den Haushalt, in allgemein. Also kann man das überhaupt wieder rückgängig machen, wenn die Schiene steht einfach im Moment ganz oben auf der Prioritätenliste?
Ja. Also ist es richtig, dass die Schiene einen hohen, vielleicht sogar den höchsten Sanierungsbedarf aller Verkehrsträger hat? Und wird dort jetzt nicht investiert, dann können wir diesen Verkehrsträger faktisch dicht machen. Da etwa 30% unserer Mitgliedsunternehmen auch das System Schiene im Auftrag von Industrie und Handel befrachten, muss die Schiene natürlich auch leistungsfähiger werden. Aber die Schiene zu befrachten heißt auch, den Zu- und Ablauf auf der Straße zu organisieren. Deshalb ist unser Petitum auch nicht, die Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen, sondern die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung insgesamt. Und die schließt auch Wasserstraßen und Häfen im Übrigen ein, auf solide Füße zu stellen. Und dafür bräuchte es eine völlig umfassende Reform der Finanzierungsstrukturen mit mehrjährigen Finanzierungsplänen, möglicherweise begrenzten Kreditermächtigungen der Verkehrsinfrastrukturgesellschaften oder vielleicht sogar im Endeffekt einem verkehrsträgerspezifischen Sondervermögen.
Diese Diskussion Überjährigkeit verfolgt mich jetzt auch schon seit 10 Jahren oder auch einen
Verkehrsinvestitionsfonds.
Genau, es wird auch die nächsten 10 Jahre noch so sein. Aber immerhin gibt es jetzt ja im Ausschuss im Bundestag und auch die Verkehrsminister wollen sich jetzt eben mit einem Verkehrsinvestitionsfonds beschäftigen. Wie sehen Sie das? Ist das genau der richtige Weg? Und was kann da eigentlich an Geld reingehen?
Das kann ich ehrlicherweise im Detail nicht beantworten. Das ist ja ein haushaltspolitisch schwieriges Thema. Es gibt ja auch in Großteilen der Industrie, auch in den CDU-geführten Ländern, jetzt immer eine weitere Diskussion um das Aufweichen der Schuldenbremse. Das ist von Volkswirtschaftlern der einschlägigen Wirtschaftsinstitute auch unterschiedlich bewertet worden. Was unter dem Begriff Flexibilität bei der Schuldenbremse genau zu verstehen ist, ist sicherlich deutungsfähig. Aber nachdem, wie gesagt, konsolidiert wurde, priorisiert wurde, müsste als letztes Mittel vielleicht auch darüber nachgedacht werden, hier eine Flexibilisierung bei der Finanzierung zu bekommen. Und ich meine, Sondervermögen ist ja ein anderes Wort für Ausgliederung aus dem laufenden Haushalt. Und das ist ja die Frage, wie das finanziert werden kann. Die Frage ist natürlich auch, ob eine Nutzerfinanzierung anders gestaltet wird. Wir haben ja natürlich noch für den Straßenverkehr ein erhebliches Potenzial. Das ist die Pkw-Maut. Auch ein sehr unpopuläres Thema. Ja. Das würde sich keine Partei in dieser Legislatur trauen, das öffentlich zu sagen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass das Thema Pkw-Maut in der nächsten Legislaturperiode sehr heiß diskutiert wird. Heiß diskutiert werden muss, eben um den Haushalt zu stabilisieren. Und wenn es gelänge, diese Pkw-Maut in Verbindung mit der Lkw-Maut in einen geschlossenen Finanzierungskreislaufstraße zu führen, wäre, glaube ich, sehr viel Geld dafür da, um die Infrastruktur und die Transformation zumindest etwas zu beschleunigen.
Haben Sie denn schon was gehört, zum Beispiel aus der CDU, dass das vielleicht angedacht wird? Es muss ja nicht gesagt werden, aber dass die CDU sich darauf vorbereitet. Ich meine, die geht ja jetzt schon mit verschiedenen Themen, Planungsbeschleunigung, Stichtagsregelung, geht sie jetzt ja sozusagen schon in den Wahlkampf rein. Wird das ein Thema? Oder haben Sie schon gehört, dass es ein Thema ist?
Also ich habe es noch nicht offiziell gehört, aber ich glaube, aus vielen Politikkreisen wird sehr deutlich hinter vorgehaltener Hand über das Thema Pkw-Maut gesprochen. Ich glaube, es ist wirklich ein politischer Schachzug, es jetzt in keinster Weise zu thematisieren, weil es würde eine Opposition beschleunigen, die vielleicht dann eher populistische Tendenzen einzahlt, als zu einer Versachlichung des Themas.
Aber wie kann das denn dann gehen? Ich meine, die Politik kann ja nicht sagen, so, wir lassen das Thema jetzt außen vor und dann schreiben wir es in den Koalitionsvertrag rein, auch wenn wir vorher dann nicht drüber gesprochen haben und dann kommt es. Oder muss sozusagen das Feld für eine Pkw-Maut noch länger vorbereitet werden? Das heißt, wir brauchen nochmal eine Legislaturperiode, um sozusagen die Diskussion in Gang zu bringen.
Frau Landwehr, das ist eine Frage, die Parteien entscheiden müssen. Das kann ich nicht sagen. Wie ich es machen würde, ist wahrscheinlich etwas anderes. Ich hielt es immer für erforderlich, dass man notwendigerweise das Erforderliche auch thematisiert und klar anspricht. Es wird in jedem Fall ein Aufreger sein, aber die Frage ist ja, wie eine Pkw-Maut ausgestaltet würde mit einer Plakettenlösung, die noch zulässig ist und der Preis einer Plakette von 2 Tankfüllungen entspricht, dann ist es im Endeffekt auch nicht so dramatisch. Aber ich will jetzt auch nicht die sozialen Komponenten jetzt hier überstrapazieren. Es wäre wieder ein Kostenaufwuchs und es würde natürlich auch diejenigen treffen, die auf ein Auto angewiesen sind, die einer geringeren Gehaltsgruppe angehören. Und das ist einfach ein unangenehmes Thema, das ist so. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die gigantischen Projekte, die wir vorhaben, auch finanziert werden müssen.
Ja. Klar, und ich meine, der Autoverkehr belastet die Straßen ja genauso etwas weniger als ein LKW, aber trotzdem ist es halt so die permanente Belastung, die halt eben entsteht.
Naja, der LKW-Verkehr trägt zu einem Drittel bei, aber 2 Drittel sind eben andere.
Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Schiene eingehen. Zum Schenker-Verkauf wollte ich Sie etwas fragen. Und die DB macht dadurch ja jährlich 19 Milliarden weniger Umsatz. Künftig, wenn jetzt der Verkauf komplett durch ist, war der Schritt richtig?
Also das kann ich ehrlicherweise nicht abschließend beurteilen, weder aus der Perspektive der Deutschen Bahn noch aus der Perspektive von Schenker. Es ist sicherlich problematisch, wenn man eine seiner zuverlässigsten Einnahmequellen abstößt, um Finanzlöcher zu stopfen. Marktwirtschaftlich betrachtet, das ist die andere Perspektive, ist es sicherlich sinnvoll, wenn sich das Staatsunternehmen DB weiterhin auf seine Kernkompetenz als Schienencarrier zurückzieht, anstatt sich weiter zum integrierten Logistikanbieter entwickeln zu wollen.
Aber das heißt ja, DB, die möchte ja 2027, möchte sie ja schwarze Zahlen schreiben. Zumindest hat es Richard Lutz so gesagt. Halten Sie das für realistisch?
Also das kann ich seriös nicht beurteilen, aber es ist schwer zu glauben.
Okay, weil dann ist ja sozusagen das nächste Haushaltsloch oder die nächste Finanzkatastrophe ist ja eigentlich schon vorprogrammiert. Die andere Frage ist, wirkt sich denn dieser Schenker-Verkauf auf die Speditionslandschaft aus? Wird sich da irgendetwas anderes zurechtruckeln?
Auch das ist schwer vorherzusehen. Hier entsteht natürlich ein weiterer Riese am Markt, aber dennoch wird er den ganzen Markt nicht aushebeln und beherrschen können. Die Integration in DSV muss ja auch erst einmal gelingen. Das ist ja erstmal ein Projekt, was wirken muss. Möglicherweise kommt DSV auch zu anderen Entscheidungen.
Ich möchte noch mal auf die Bundestagswahl 2025 eingehen, weil so die Nervosität steigt ja und es werden schon Landeslisten aufgestellt. Es kommen schon so die ersten Themen hoch. Was ist wichtig für den Bundestagswahlprogramme? Eine Frage, was glauben Sie, woran ist die Ampel in der Güterverkehrspolitik Ihrer Ansicht nach gescheitert?
Ja, vor allem daran, dass sie keine echte integrierte Güterverkehrspolitik entwickelt hat, die zum Beispiel die Kommodalität fördert und auf einem grundlegenden Verständnis für verkehrsträgerübergreifende logistische Prozesse auch fußt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der ehemals überwunden geglaubte Klassenkampf der Verkehrsträger durch die überstrapazierte ökologische Debatte wieder entfacht wurde. Und viele Verkehrspolitiker glauben, wenn sie sich allein gegen den Fahrermangel und verbotene Kabotage positionieren, würden sie der deutschen Logistik schon zum Aufschwung verhelfen. Aber Güterverkehrspolitik beginnt aber bereits bei der regionalen Ansiedlungspolitik von Logistikimmobilien zum Beispiel. Und da ist das alles so fragmentarisch entstanden. Also ich glaube, dass...
Das ist aber eine Sache der Kommunen.
Weil das ist
viele
die Sache
Kommunen
der,
wollen es ja nicht.
Ja, das ist eine Sache der Kommunen. Aber Abgeordnete kommen aus Kommunen, zumindest die über ein direktes Mandat verfügen. Und da wäre es dann eben auch wichtig, dass ein solcher Abgeordneter ein Verständnis bei den Kommunen entwickelt und forciert, dass Logistikimmobilien, es ist ja wie gesagt nur ein Ausgangspunkt, nur ein Beispiel einer langen Kette von Themen, die irgendwie nicht in einem Gesamtkontext politisch behandelt werden, sondern immer fragmentarisch. Jetzt müssen wir den Fahrermangel bekämpfen. Oh, die böse Kabotage ist jetzt ein Thema. Aber das ist alles Politik in homöopathischen Dosen, die nicht darauf schließen lassen, dass die Bundesregierung, und damit meine ich nicht ausdrücklich die Ampelregierung, sondern auch die Bundesregierung davor, ein echtes Verständnis für Logistik, logistische Prozesse und den Wert der Logistik entwickelt hat. Und wie gesagt,
woran liegt das? Ich meine, es gibt die Logistik. Ja. Jeder weiß, dass es Güterverkehr gibt. Warum gibt es kein Verständnis?
Ja, ich könnte natürlich selbstkritisch mich fragen, hat der DSLV seine Informationsaufgabe richtig erfüllt? Also gelingt es uns, Politik das zu verständlich zu machen? Aber es ist, glaube ich, immer ein großes Lippenbekenntnis, dass Logistik entscheidend beiträgt. Ich will jetzt auch nicht wieder das alte Beispiel der Corona-Krise bemühen, wo ganz klar war, nicht nur in Deutschland, in jedem anderen Land, dass die Logistik entscheidend dazu beiträgt, dass die Versorgung stimmt, aber das flacht sehr schnell wieder ab. Und dann widmet man sich den negativen Effekten, die von der Logistik ausgehen. Die sind ja unbestritten da. Ja, und jetzt ein Beispiel, jetzt ist der große Aufreger, dass der EuGH die Rückführungspflicht für Lkw für nichtig erklärt hat. Die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich die entscheidende, hatte das überhaupt eine Marktwirkung? Es wurde überhaupt nicht evaluiert, ob das jemals eine Marktwirkung hat. Man hat sozusagen ein Instrument neben das andere gepackt, hat gesagt, jetzt haben wir ein großes Mobilitätspaket, jetzt ist der Wettbewerb fair, die Umwelt ist gesichert und die sozialen Standards sind angehoben für Fahrer, beschwert sich aber gleichzeitig darüber, da wirkt ja überhaupt nichts. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, warum wird es denn nicht schärfer exekutiert, durchgesetzt? Und das ist sozusagen eins von vielen Beispielen, wo so fragmentarisch vorgegangen wird, aber das gesamte System Logistik nicht beschleunigt wird. Vor Jahren hat, glaube ich, mal der damalige Vorstandsvorsitzende von DHL, Dr. Apelt, vorgeschlagen, dass es in Brüssel einen Logistikkommissar geben sollte. Das hat keine Realität erlangt, aber auch hier bemüht sich das BMDV, auch es gibt ja nach wie vor einen Beauftragten für Güterverkehr und Logistik, der auch sehr gute Arbeit nach meiner Wahrnehmung macht. Aber er ist eben auch nur eins von vielen Rädern in diesem großen Ministerium. Und beispielsweise, es ist ja exemplarisch, die E-Mobilität. Ich habe es ja gerade gesagt, der Autogipfel. Jetzt werden keine Pkw abgesetzt. Das ist ein großes Thema. Das ist auch ein großes Thema für den Erfolg der Automobilwirtschaft. Davon hängen sehr viele Arbeitsplätze ab. Aber es gibt 90.000 Logistikunternehmen im weitesten Sinne, die auch Arbeitsplätze vorhalten, und zwar eine ganze Menge. Das Transformationsgelingen aber da so ein bisschen in den Hintergrund gestellt wird, indem es kein Nutzfahrzeuggipfel im Wirtschaftsministerium gibt. Und deshalb auch unser Schreiben an den Minister zu sagen, ja, das Thema hat eine hohe Bedeutung. Du musst dich auch bei der Transformation der Industrien auch um die Transformation der Logistik kümmern, anstatt hier Mittel zu streichen und sagen, das wird schon irgendwie, das wächst sich aus.
Ich wundere mich halt, weil es gibt ja nun genügend Demonstrationen. Es gab ja schon einige Lkw-Kolonnen, die halt durch Berlin gefahren sind. Also wie man das übersehen kann, ist mir eigentlich nicht so ganz klar. Es gibt ja auch Verkehrspolitiker im Bundestag, die Güterverkehr und Logistik machen, und auch die scheinen irgendwie nicht durchzudringen, es auch nicht voranzutreiben. Also wo ist da sozusagen die Kommunikationslücke?
Ja, das ist natürlich eine Frage, welchen Stellenwert Verkehrspolitiker in ihren Fraktionen haben. Aber Verkehrspolitiker sind in ihrem Ursprung ja auch meistens fachfremd. Da kann ich keinen Vorwurf draus, da kann kein Vorwurf draus erwachsen. Ich bin ja froh über jeden Politiker, der sagt, ich möchte mich um das Verkehrsthema kümmern. Aber im Verkehrsausschuss werden dann eben auch die populären Themen anhängig gemacht und nicht die Metaebene der Logistik diskutiert. Wir haben, und das kann ich auch meiner eigenen Branche vorhalten, wir haben ja keinen ehemaligen Speditionsunternehmer, der sagt, ich kandidiere für den Deutschen Bundestag und versuche dort Position durchzusetzen. Wir regen uns darüber auf, dass die Hälfte des Bundestags von ehemaligen Beamten oder von Beamten besetzt ist. Das hat ja einen Grund. Das hat ja einen Grund, weil es eben auch gar keine Konkurrenz aus der Wirtschaft gibt. Politik ist ein unfassbar anstrengendes Geschäft. Ich bekomme es in meiner Funktion, es strahlt auch auf meinen Job ab. Aber es ist auch sehr schwierig und das tun sich die wenigsten an. Aber ich kann auch da nur einen Appell an Wirtschaftslenker richten, auch da sich politisch zu engagieren. Viele unserer Mitgliedsunternehmen tun es ja auch in Abstimmung mit ihren Bundestagsabgeordneten vor Ort. Aber es ist in der Tat bedauernswert, dass aus solchen Gesprächen dann kein Schwung in die Fraktionen kommt. Das muss ja aus dem Verkehrsausschuss sozusagen in die Fraktionen rausstrahlen. Nun ist es ja so, dass das Thema Verkehr und Logistik auch überlagert wird von globalpolitischen Themen und von strategischen Themen, die in den Fraktionen behandelt werden müssen. Aber meine Sorge ist natürlich, wenn der nächste Bundestag sich konsolidiert, dass das Parteienspektrum dann noch breiter wird und dass dann parteienstrategisches Denken noch mehr die wirklich wirtschaftspolitisch wichtigen Themen und auch die logistisch wichtigen Themen überlagern.
Eine Frage zum Schluss. Was wünschen Sie sich denn von der nächsten Bundesregierung? Was muss die voranbringen, damit der Güterverkehr und Logistik auch wirklich den Stellenwert erhält, den Sie sich wünschen?
Ja, ich würde es eigentlich auch versuchen, von der Logistik erstmal auf die Metaebene Wirtschaft allgemein zu transformieren. Der Staat muss eigentlich seiner Daseinsvorsorge gerechter werden. Wir Unternehmen zahlen hohe Abgaben, hohe Steuern und da muss auch ein Gegenwert entstehen. Und das muss sich in den Verkehrsinfrastrukturen und in den Energieinfrastrukturen maßgeblich widerspiegeln. Dann wären wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter. Ansonsten mehr Markt zulassen, deregulieren und technologieoffener an die Themen rangehen.
Dann hoffen wir mal, dass das kommt.
Das hoffe ich auch, ja.
Vielen Dank, Herr Huster, für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie gern mehr hören möchten. Sie können uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare sind herzlich willkommen. Bitte schicken Sie sie an redaktion@dvz.de oder landwehr@dvz.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis bald. Ihre Susanne Landwehr. Vielen Dank.
Gerne, danke.